Super. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum fünften Vormittagsvortrag über Anatomie, Physiologie, Pathologie. Heute ist das Thema Bewegungsapparat. Heute haben wir auch richtig viele schöne Präparate hier, die wir uns anschauen können. Ich fange auch gleich an, die Sachen herumzugeben. Und zwar am besten fangen wir damit mal an. Das ist die untere Wirbelsäule. Also ein bisschen Lendenwirbelsäule mit Plastik, Bandscheiben und Plastiknerven. Und hier hinten ist das Kreuzbein auf, dass wir hineinschauen können. Also das ist vielleicht ganz schön, um die Nerven zu sehen. Und hier ist auch ein Bandscheibenvorfall gemacht mit diesem roten Vorsprung. Das ist vielleicht ganz schön. Und die anderen Präparate kommen dann nach und nach. Also heute geht es um den Bewegungsapparat. Mein Name ist Dr. Straßmann, ich bin Hochschullehrer für Anatomie und unterrichte auch etwas hier am Careum. Da gibt es eine Webseite, da ist auch die heutige Audiodatei von heute vielleicht oder von vor 2 Jahren dann wieder downzuloaden, aber erst heute Abend oder besser ist noch morgen Abend, da ist es ganz sicher. Okay, also auf dem Titelblatt geht es schon los und Sie sehen den Fuß einer Säule in einer spanischen Kirche. Und da ist ein kleines Männchen gemeißelt. Und hier sehen Sie die Wirbelsäule. Also die Wirbelsäule ist wirklich unser zentrales Achsenskelett, unsere Säule, die uns trägt. Und das ist hier die Übersicht. Hier noch ein bisschen quatschen. Haben Sie Fragen? Da hinten bitte. Ja, also wenn Sie heute drauf gucken, ist es, glaube ich, die Are you really sure? Okay, dann habe ich mich vertan. Habe ich gedacht, ich hätte sie schon drauf gemacht. Also mache ich dann heute Abend, dann hinkt es ein bisschen hinterher. Also heute kommt dann Nervensystem und Sinne. Und ich habe mich schon gewundert, dass die Datei da noch steht. Und dann vielleicht Anfang, Mitte nächster Woche die heutige Vorlesung. Einverstanden? Und wenn Sie eine Lücke haben oder irgendwie nochmal zurück wollen, sagen Sie Bescheid. Ich kann das auch nochmal kurzfristig ändern. Oder per Mail geht auch. Okay, also hier ist die Übersicht. Wirbelsäule, Gelenke, Nerven, das ist das Thema heute. Ein kleines bisschen schauen wir uns auch die Muskeln an. Etwas ausführlicher habe ich das Thema Knochen und Knorpel, auch mal richtig mit Text, weil das in den klassischen Lehrbüchern nicht so gut rüberkommt. Und wenn wir noch Zeit haben, können wir uns die motorischen Bahnen anschauen. Und wenn wir immer noch Zeit haben, können wir uns Bewegungsstörungen und Lähmungen anschauen. Aber das ist mehr ein Add-on, wenn wir genug Zeit haben. Also fangen wir an. Wirbelsäule, Gelenke, Nerven, der erste Teil. Und da sehen Sie, dass unsere Wirbelsäule praktisch die Blaupause ist für die Wirbeltiere. Alle Wirbeltiere haben eine Wirbelsäule oder deren Vorstufen. Und so sind wir auch entsprechend verwandt. Wir nennen uns die Vertebraten, die Wirbeltiere, und wir haben alle eine Wirbelsäule. Nun, die Wirbelsäule gibt die Orientierung vor. Wir können aufgrund der Wirbelsäule sagen, wo vorne und wo hinten ist, wo die Seiten sind, wo der Brustkorb ist. Also die Wirbelsäule ermöglicht uns die Orientierung am menschlichen und am tierischen Körper. Sie ist unser zentrales Achsenskelett und wir versuchen also uns anhand der Wirbelsäule im Körper des anderen Lebewesens zu orientieren. Nun, diese Orientierung, die muss man richtig pauken, muss man richtig lernen. Das hier ist ein Bild aus dem Lehrbuch Mensch, Körper, Krankheit und da sehen Sie alle möglichen Bezeichnungen, die sollten Sie zügig pauken, zügig lernen, jetzt nicht, weil ich irgendeine Prüfung vorbereitet hätte, sondern weil Sie das wirklich brauchen im Gespräch mit den Ärzten und auch mit den Kollegen, die schon ein bisschen weiter sind. Und das alles sind Orientierungen, die sich aus der Wirbelsäule ergeben. Ich fange mal an. Kranial, kopfwärts, von das Kranium, der Schädel. Also das Kranium, lateinisch, der Schädel. Und kranial heißt Richtung Schädel, kopfwärts also. Das Gegenteil ist die Cauda, der Steiß. Sie können natürlich auch sagen, der Schwanz, also der Pferdeschwanz und so. Aber ich würde das im Spital vermeiden, dieses Wort, weil das ist natürlich, wie im Deutschen, ebenso im Lateinischen, doppelt belegt. Und wenn Sie dann zum Beispiel in der Orthopädie arbeiten, wo ganz viele junge, meistens ziemlich gesunde Leute rumliegen, die irgendwie was an den Armen, Beinen haben, aber im Kopf und sonst ganz in Ordnung sind. Die lachen sich krank und so. Also sagen Sie nicht schwanzwärts, sagen Sie steißwärts oder eben kaudal. Und Sie merken, die Fachsprache, die schützt einen, die ermöglicht auch unangenehme, peinliche Dinge zu sagen. Natürlich können Sie auch von der Cauda im ordinären Sinne sprechen, so wie in Pompeji die Schmierereien vor 2000 Jahren da an der Wand in der öffentlichen Toilette genauso aussehen wie heute bei uns. Da steht dann eben nicht, ruf mich an, sondern keine Ahnung, was da steht, kein auf Griechisch oder so, auf Römisch. Ne? Also auf jeden Fall steißwärts ist das Gegenteil von kranial Richtung Schädel. Und wenn wir die Orientierung haben, dann gibt es eine zweite Orientierung Richtung Rücken. Das Dorsum, der Rücken. Das Dorsum. Und Sie merken, ich schreibe immer den Artikel dazu. Das ist ganz gut, weil eben manchmal im Deutschen der deutsche Artikel und im Lateinischen der lateinische Artikel nicht gleich sind. Und deswegen, ganz hilfreich, schreiben Sie immer beim lateinischen Wort den Artikel dazu. Das Dorsum, der Rücken. Also dorsal wäre Richtung Rücken, Richtung Puckel. Und das Gegenteil wäre bauchwärts, ventral, der Venter, der Bauch, nicht? Der Venter. Sie kennen vielleicht den Spruch, plenus venter non libet studenta. Das ist nicht so wirkliches Latein, aber das sagen alle. Ne? Plenus, voller Bauch, plenus venter non libet studenta. Ne, voller Bauch studiert nicht gern. Das ist so ein bisschen Fake-Latein, aber ist 500 Jahre alt, der Spruch, und vielleicht ganz nett. Also der Bauch, der Wanst, der Wulst, Venter. Und dann zu den Seiten hin, die Lateral, die Seite, lateral zu den Seiten. Und wir haben ja rechts und links, also gibt es eine rechte und eine linke Seite. Dexter wäre rechts, sinister wäre links. Und das ist jetzt meistens ein Adjektiv. Also zum Beispiel Dexter für männliche Sachen. Dextra für weibliche Sachen. Und Dextrum für Dinge, die kein Geschlecht haben. Und das Gleiche kann man mit links machen, sinister. Also sinister links, sinistra und sinistrum für männlich, weiblich und Dinge, die kein Geschlecht haben. Und natürlich ist das lateinische Geschlecht entscheidend, also nicht das deutsche. Okay, wir werden das gleich noch üben. Aber Sie merken, wenn man das alles ganz schnell in kurzer Zeit lernen muss, dann schafft man das nicht. Deswegen bleiben Sie cool, fangen Sie immer wieder an, benutzen Sie die Worte im Alltag, dann wird es leichter. Und wenn Sie ständig sich angewöhnen, ständig Dinge zu lernen, aufzuschreiben, zu behalten, dann wird das mit der Zeit auch besser. Wenn Sie gerade aus der Schule kommen, ist das noch gut. Aber wenn Sie eine Pause gemacht haben, dann werden Sie merken, das ist am Anfang ein bisschen schwierig, diese viele Lernerei. Aber man muss sich das eben organisieren und sich daran gewöhnen. Also die Wirbelsäule gibt die Orientierung und legt die Richtungen fest. Und noch eins zum rechts und links. Also bei diesem Männchen ist das hier die linke Hand. Das heißt, wir orientieren uns tatsächlich am Skelett des anderen Wesens. Wenn Sie das Bild hier anschauen, dann kann man sagen, auf dem Bild, auf der rechten Seite des Bildes steht ein Männchen und Sie schauen auf die rechte Seite von dem Männchen, das ist die rechte Hand. Also bei Bildern kann man sagen, so wenn man davor steht, das ist die rechte Seite vom Bild, das ist die linke Seite vom Bild. Aber bei einem Körper, bei einem Tier oder menschlichen Körper sagt man das nicht. Da sagt man eben, so wie man sich hineinfantasiert, also die rechte Hand. Das wäre die rechte Hand, egal wie das Männchen herumsteht. Also wenn es so steht, nicht, dann ist hier die rechte Hand. Wenn es so steht, ist hier die rechte Hand. Also das heißt, die rechte Hand ist immer rechts von der Wirbelsäule von diesem Männchen. Also das heißt, die Wirbelsäule gibt die Orientierung Und wir fantasieren uns immer kurz in den anderen Menschen hinein, um diese Orientierung zu finden. Gott sei Dank haben wir einen Kittel, Gott sei Dank haben wir eine Fachsprache. Das schützt uns ein bisschen, dass wir uns nicht verwechseln mit dem Kranken, sonst würden wir zu viel leiden. Nun gehen wir weiter und schauen mal, was die Wirbelsäule für merkwürdige Kurven macht, so Biegungen macht. Und diese Biegungen nennen wir Lordose und Kyphose. Lordose ist die Biegung, dass man eine Hand reinlegen kann in den Rücken, zum Beispiel hier unten oder hier oben am Hals. Und Kyphose, jetzt mache ich eine Eselsbrücke, die eigentlich von der Sprache her nicht ganz richtig ist, aber die ganz gut funktioniert. Der Küfer, der liebt sein Fass, das er herstellt und fasst darum. Im Brustkorb haben wir die Kyphose, der Buckel, die Kyphose. Also Kyphose ist die Wölbung so, dass wir die hohle Seite nach ventral haben und den Puckel nach dorsal. Und bei der Lordose ist es genau umgekehrt, da haben wir den Puckel nach ventral und die hohle Seite nach dorsal. Nun, diese Biegungen, Lordose und Kyphose, entstehen erst durch die Schwerkraft. Und in dem Moment, wo der Säugling anfängt zu krabbeln und schließlich das Kleinkind sich aufrichtet, da entstehen diese Biegungen, diese doppelte S-förmige Biegung. Es ist also eine Anpassung an die Schwerkraft. Und unsere äffischen Verwandten zum Beispiel haben diese Lendenlordose zum Beispiel gar nicht, weil die eben fast nie richtig aufrecht stehen. Nun, die Wirbelsäule hat nicht nur so Kurven, sondern auch bestimmte Abschnitte. Und die möchte ich am liebsten, am einfachsten schnell mal eben mit Ihnen an einer Zeichnung erläutern. Wenn Sie ausgedruckt haben, dieses Bild, dann können Sie mitzeichnen. Sonst, ja, vielleicht können Sie auf Ihrem Computer das zeichnen. Also es geht nur ganz schnell, dass wir uns das aufschreiben und auch hier wieder lernen durch Beschriften oder wie heißt es hier? Anatomie lernen durch Beschriften und so, also auch wieder eine Möglichkeit, Dinge zu lernen. Also hier wäre zum Beispiel die Kyphose oder die Brustkyphose. Ich schreibe einfach nur mal so die Kyphose auf. Das wäre das Fachwort, was ich gerade nicht geschrieben habe. Und hier unten in der Lendenwirbelsäule das Gegenteil. Da hätten wir dann die Lordose hier unten. Die Lordose, wo also der Buckel der Wirbelsäule nach ventral zeigt und die Höhlung nach dorsal. Nun fangen wir mal oben an. Der oberste Teil der Wirbelsäule heißt Halswirbelsäule. Wir kürzen das ab mit HWS. Und die Halswirbelsäule besteht aus Halswirbeln. Ein Wirbel heißt Vertebra. Und eigentlich heißt es die Vertebra. Aber manchmal hört man auch der, seien Sie nicht so streng. Wenn vor allen Dingen im Spital die Mächtigen einen Fehler machen, wenn das nur so ein Sprachfehler ist, ist egal. Ne? Wenn die Fehler für die Patienten schlecht sind, dann müssen Sie aufstehen und was dagegen tun. Aber wenn die nur Quatsch reden, ja, lass sie reden. Also Vertebra, die Vertebra, der Wirbel. Und jetzt haben wir in der Halswirbelsäule also Halswirbel. Und das wäre dann die Vertebra cervicalis. Cervicalis, der Halswirbel. Wir kürzen das ab mit C. Einfach nur C. Und wir nummerieren durch 1, 2, 3 und so weiter bis 7. Also C1 bis C7, das wären die Halswirbel. Und wir kürzen die eben so schön ab. Sie können natürlich auch Halswirbel oder Vertebra cervicalis und dann die Nummer sagen, aber wir wollen es nicht zu kompliziert machen. Die Nummer 1 ist ein besonderer Halswirbel, den schauen wir uns noch an. Das ist der Atlas. Der Atlas, der trägt in der römischen Legenden, im Legendenbereich, den Himmel oder ist eben das Gebirge im Nordafrika. Und hier trägt eben der Wirbel, der Atlas genannt wird, den Schädel. Und der zweite Wirbel ist die Axis. Und die Axis ist ein Wirbel, um den sich der erste herumdreht. Wir schauen uns das nochmal genauer an. Die Axis hat einen langen Dornfortsatz, um den sich herum, einen zahnartigen Fortsatz, um den sich herum der erste Wirbel dreht. Nun, Sie sehen, die Halswirbelsäule hat eine Lordose und da sind Bandscheiben, auch die schauen wir uns später an. Okay, jetzt der nächste Abschnitt ist die Brustwirbelsäule. Wir können das auf Deutsch abkürzen, BWS, oder wir sagen es lateinisch, thorakale Wirbelsäule. Der Thorax ist der Brustkorb. Der Thorax, der Bereich der Wirbelsäule mit den Rippen und so weiter, das ist der Thorax. Und thorakal bedeutet also Wirbel, die irgendwie in der Brust, im Brustbereich sind. Thorakal. Thorakalis müsste man sagen. Aber wir können es einfach deutsch sagen. Thorakale Wirbel sind also Brustwirbel. In der Brustwirbelsäule haben wir eine Kyphose, eine Brustkyphose mit einer Wölbung nach dorsal und einer Höhlung nach ventral. Wir haben 12 Brustwirbel und wir kürzen sie ab mit TH1 bis TH12. Nun, Sie merken schon bei den Zahlen, da kann es sein, wenn Sie sehr viel lernen, dass dann Ihr Affengehirn ein bisschen heiß läuft und dass dann bei diesen Zahlen das Affengehirn irgendwie in Resonanz gerät und in Verzückung. Wenn es nur Verzückung ist, ist gut, aber ein Viertel der Medizinstudenten macht irgendwie während der Ausbildung mal eine psychiatrische Episode durch, dann ist man mal auf der anderen Seite von der Schranke. Das ist auch nicht schlecht, da kommt man wieder zurück, aber es muss nicht sein. Nicht? Also das heißt, wenn Sie merken, Ihr Affengehirn kommt in Resonanz und kommt in Verzückung über diese Zahlen, 7, 12 und 5, kommt gleich noch, dann bleiben Sie cool und sagen, komm Baby, cool bleiben. Die wirklich wichtigen Zahlen auf dieser Welt, da reagiert ein Affenhirn nicht. Also zum Beispiel die wirklich sehr wichtige Zahl Pi. Wie ging das nochmal? 3,145 und so weiter. Und welches Affengehirn geht in Geräten Verzückung? Keines. Aber bei 7, 12, 13. Fee, 12 Apostel, oh, nee, da kommt man schnell irgendwie in Resonanz und denkt, oh Gott, was ist das alles mystisch und geheimnisvoll und der liebe Gott hat alles vorhergesehen und dass ich durchs Examen falle, ist auch sicher richtig, weil das steht in den Sternen, cool bleiben, alles Quatsch. Unser Affenhirn kann nicht so gut zählen und die wirklich wichtigen Zahlen begreift unser Affenhirn leider nicht. Loschmidtsche Zahl, die Einsteinsche Konstante, Planck-Konstante, diese ganzen komischen Zahlen, da reagiert man nicht drauf. Aber so bis 12, das sind so die Zahlen, wo wir in Verzückung geraten. Okay, jetzt geht's weiter. Wir kommen zur Lordose der Lendenwirbelregion. Lende, die Lende auf Deutsch. Die Lende ist eben der Teil, da wo keine Rippen mehr sind und wo noch kein Kreuzbein ist. Das ist hier die Lendenregion. Und das heißt dann Vertebra lumbalis. Auf Deutsch die Lende und die Wirbel heißen dann mit lumbalis und werden abgekürzt mit L. L1 bis L5. Also auch relativ simpel, Lendenwirbelsäule, lumbar die Lende, ne, die Lende, die lumbar, die Lende, lumbalis, lendig, das wäre jetzt das Adjektiv dazu. Okay, 5 haben wir, 5 Lendenwirbel. Stimmt das? 1, 2, 3, 4, 5, jawohl. Und dann kommt schließlich das Kreuzbein und das Kreuzbein heißt os sacrum, das Kreuzbein. Das Kreuzbein hat die alten Anatomen, besonders im Barock, sehr in Verzückung versetzt und die haben gesagt, Mensch, der Knochen sieht ja aus wie ein barockes Kreuz und deswegen nennen wir das Kreuzbein os sacrum. Wörtlich übersetzt heißt es das heilige Bein, der heilige Knochen. Os ist das Wort für Knochen, das Os, der Knochen. Sagen Sie es kurz, wenn Sie es lang sprechen, Os, ist es der Mund. Sie merken, die Aussprache spielt ein bisschen eine Rolle, nicht wirklich, aber manchmal sind eben die Worte gleich geschrieben und werden unterschiedlich ausgesprochen. Also wir haben jetzt nur mit Knochen zu tun, deswegen das Os sacrum, das Kreuzbein. Und schließlich, zum Schluss, muss ich noch sagen, das Os sacrum kürzen wir auch wieder mit S ab und wir sagen S1 bis S5, das sind die 5 miteinander verwachsenen Kreuzbeinwirbel, die man hier jetzt nicht sehen kann, weil die sind schon verwachsen. Ich muss mal gucken, ob wir hier eins haben. Ja, hier ist ein echtes Kreuzbein mit Beckengürtel. Das lasse ich mal rumwandern. Wo ist das Licht? Da. Das lasse ich mal rumwandern. Wenn Sie hier vorne drüber fassen, dann spüren Sie, dass da so Rillen sind. Und das sind die alten Bandscheiben, die zugewachsen sind. Lassen Sie das nicht fallen, weil dann zerbricht es. Dann splittert was ab. Das ist echter Knochen. Das Präparat ist ziemlich alt schon, vielleicht 80 oder 120 Jahre so in dem Dreh. Und auch damals schon hier in der Schweiz von Menschen, stammt das von einem Menschen, der per Testament verfügt hat, dass der Leichnam in der Wissenschaft landet. Und so ist es also hier ein Dauerpräparat, das sicher irgendwann mal, wenn das sehr dreckig ist, dann auch schließlich anonym beigesetzt wird. Also nicht hinfallen lassen. Wenn Sie es nicht anfassen wollen, lassen Sie es einfach weiter wandern. Es ist nicht mehr infektiös. Das ist also das Einzige, was da drauf ist, ist der Dreck von den vielen Studentenfingern oder Studierendenfingern. Aber sonst ist das mazeriert, wie wir sagen, entwest. Da ist also alles, was kaputt gehen kann, verwesen kann, beseitigt worden. Okay, also das Kreuzbein, das aus Sacrum, besteht aus 5 einzelnen Wirbeln, die im Laufe der Jugend zusammenwachsen. Und schließlich kommt der letzte Teil der Wirbelsäule und der hat einen ganz lustigen Namen. Ich schreibe es mal auf, aber ich spreche es nicht aus. Wenn Sie wissen, wie es gesprochen wird, seien Sie ruhig, lassen Sie die anderen mal ausprobieren. Also hier unten das Steißbein, das wird so geschrieben. COCCYGIS. Und das kürzt man ab mit COCC. Jetzt die Englisch sprechen können, die sagen, haha, wie lustig. Nein, keine Assoziation in dieser Richtung, das ist falsch. Also os coccygis kürzen wir ab mit COCC und dann nennen wir auch das 1 bis COC meistens 3. Sogar, manche Leute haben sogar 5 rudimentäre Steißbeinwirbel, die nicht richtig zu Wirbeln geworden sind, die so ganz kleine Knüppelchen sind und die zusammen meistens gewachsen sind. Jetzt ist die Frage, wie spricht man das? Und dazu jetzt die Regel mit dem C. Das C in der medizinischen Fachsprache wird grundsätzlich wie K gesprochen. Also grundsätzlich im Lateinischen, in der medizinischen Fachsprache, ist das C gleich K. Aber wenn das C vor einem hellen Vokal steht, also vor E, vor I, vor Y, vor Ä und vor Ö, dann wird das C wie Z gesprochen. Nur dann. Also das heißt, dieses hier, COCCY, jetzt die Frage, wie wird das gesprochen? Also grundsätzlich C wie K. Das heißt also, ich mache da drunter mal Lautschrift. Also das erste C wird wie K gesprochen, K-O. Dann dieses C, wie wird das gesprochen? Auch wieder K, COCC. Und dann kommt dieses C, wie wird das gesprochen? Wie Z, also Z. Und dann kommt das Y, wird Ü gesprochen. Und dann G-I-S. Das ist jetzt nicht türkisch, sondern das soll Lautschrift sein. Also COCCYGIS, das Os COCCYGIS, das Steißbein. Grundsätzlich also C wie K, es sei denn, das C steht vor einem hellen Vokal und Sie merken, Ä und Ö werden zusammengesprochen. Wie Ä eben im Deutschen oder wie Ö im Deutschen. Also nicht AE oder OE. Sie werden sicher noch Gelegenheit haben, ein bisschen zu sprechen. Und jetzt wollen wir das Blatt zur Seite legen und wieder zurückgehen zum normalen Unterricht mit den Tafeln. Es sei denn, Sie haben Fragen? Keine, okay. Also, wir sind in der Wirbelsäule, wir haben uns ein bisschen orientiert. Und jetzt möchte ich mit Ihnen mal einen einzelnen Wirbel anschauen. Und hier so einen typischen Prototypen eines Wirbels, nämlich ein Lendenwirbel. Und dieser Lendenwirbel, den schauen wir von schräg hinten oben an. Da oben steht es, von schräg hinten oben, müsste man noch dazu schreiben. Das hier ist der Wirbelkörper, das Corpus vertebrae, kommen da die Artikel? Nee, kommen nicht, schade. Das Corpus vertebrae, also der Wirbelkörper. Dann kommt hier der Bogen, Der Bogen heißt Arkus, der Arkus. Die Arkaden kennen Sie. Ne, die Arkaden, wo man irgendwie in Bern ganz toll einkaufen kann, da in der Altstadt. Dann der Bogen hat ein Fußstück, einen kleinen Fuß, Pediculus. Diese Endung, ullus, ulla, ullum, haben wir, glaube ich, schon von gesprochen, ist die Verkleinerungsform. Ursula ist die kleine Bärin. Und Musculus, die kleine Maus. Und Pediculus, Pes, der kleine Fuß. Also Pediculus, der kleine Fuß vom Arcus vertebrae. Vertebrae ist Genitiv und heißt des Wirbels. Und nun geht der Bogen so weiter und hat hier ein Stück, das man als Lamina bezeichnen kann, als Platte oder dünne Fläche. Lamina, die Lamina. Nun ist hier in der Zeichnung dreimal etwas abgekürzt, viermal. Und das ist eigentlich doof, wenn man das so in dem Lehrbuch findet, aber ist nun mal so. Und diese Abkürzung sprechen Sie bitte nie als Abkürzung aus, sondern immer aussprechen. Also der Prozessus. Der Prozessus. Der Fortsatz. Der Fortsatz, der Prozessus. Und jetzt gibt es verschiedene. Es gibt einen, der geht nach oben, superior. Und es gibt einen, der geht nach unten, inferior. Also Superspitze im Deutschen heißt nach oben. Deutschland oder wer auch immer sucht den Superstar. Keiner sucht den inferioren Star, obwohl, wenn man sich das Casting anguckt, ne, dann denkt man, vielleicht suchen sie doch die Doofen. Also inferior, der untere, der schlechtere im übertragenen Sinne. Und superior, der obere, der nach oben zeigende. Und hier ist es jetzt auch wieder ein Adjektiv, was wir da vor uns haben. Und diese Endung, superior, ior, für männlich. Und ior, für weiblich. Und ius, für Dinge, die kein Geschlecht haben. Also Sie merken, diese Endung superior, superior, superius oder inferior, inferior, inferius ändert sich auch wieder nach dem Geschlecht. Also nochmal, Sie müssen das mit dem Lateinischen überhaupt nicht lernen. Sie können das einfach nur bei Bedarf als Bruchstück lernen. So machen das die meisten Medizinstudenten und auch die späteren Ärzte und so weiter. Aber Sie können das auch begreifen, wenn Sie wollen. Ich habe Ihnen diese Bücher genannt, die da ein bisschen behilflich sind. Dieses Kreuzworträtselbuch ist mein großer Favorit. Da wird das ganz schön geübt und erläutert. Also das kann man lernen, muss man aber überhaupt nicht. Wenn man da keinen Nerv zu hat, dann lässt man es. Wir haben zwei obere Fortsätze. Ein Prozessus articularis superior dexter auf der rechten Seite und ein Prozessus articularis sinister auf der linken Seite. Und wir haben einen unteren Fortsatz auf der linken Seite, Prozessus articularis sinister auf der linken Seite. Und hier im Hintergrund Prozessus articularis inferior dexter auf der rechten Seite. Also wenn man will, kann man diese Sachen alle bis ins, naja, bis zum Abwinken oder wo auch immer, bis wohin bezeichnen. Und hier haben wir jetzt, muss man gucken. Ja, Plastik. Jetzt haben wir hier einen Plastikwirbel, der auch so ähnlich aussieht. Das ist also ein Plastiklendenwirbel, vielleicht der dritte oder vierte Lendenwirbel. Den kann man also getrost fallen lassen, kann nicht kaputt gehen. Und den lasse ich jetzt mal rumwandern, dass ich den mal anschauen. Und der steht also so im Raum, passend zu dem Bild. Wenn Sie mit den Wirbeln sich noch ein bisschen mehr anfreunden wollen, habe ich eine alte Animation von mir als Link hier reingestellt. Sie haben das schon gesehen, so sieht das Ding aus. Da unten ist der Link dazu. Ich glaube, in der PDF-Datei kommen Sie irgendwie auf eine Seite, die gar nicht existiert. Aber Sie können das ja abtippen, Copy-Paste machen und dann sollten Sie hier hinkommen. Und so sieht das die Animation aus. Und wenn man nach vorgeht, dann kann man also verschiedene Bilder in den Hintergrund stopfen. Wir gehen wieder zurück. Und wenn Sie jetzt da mit der Maus drüber gehen, leider habe ich damals auch die Artikel nicht dazu geschrieben, ich doof Mann. Aber immerhin, Sie können ein bisschen üben, also Prozessus costalis, hier in der Lendenwirbelsäule heißt das Ding so, Prozessus articularis superior sinister und so. Hier die Gelenkflächen habe ich auch beschriftet, da ist jetzt eine Knorpelplatte drauf, Fascis articularis und so weiter. Und hier in der Mitte haben wir noch nicht drüber gesprochen, das Foramen Vertebrale, das Wirbelloch, das ist ganz wichtig. Da geht das Rückenmark durch, also das schauen wir uns gleich nochmal genauer an, das Foramen Vertebrale. Also Sie können dann Lendenwirbel sich anschauen und eine gezeichnete Grundlage haben und ein fotografiertes Bild. Hier ist sogar ein bisschen pathologisch, da hat der arme Mensch eine Arthrose gehabt. Und dann noch den Brustwirbel dazu nehmen. Sie sehen, das Loch ist ganz rund. Hier ist das Loch mehr so dreieckig, hier im Brustwirbel mehr rund. Und schließlich, Sie kommen gleich dran, ich habe es gesehen. Und dann Halswirbel hier. Und Sie sehen, steht auch die Nummer, C6, echte Halswirbel. Ich zeige Ihnen auch gleich noch ein paar echte. Sie haben eine Frage?
Haben alle Wirbel einen eigenen Namen, also wie jetzt der Atlas, Axis?
Nein, Gott sei Dank nicht. Also nur die ersten beiden Wirbel haben einen eigenen Namen. Alle anderen werden mit C oder T, H oder L bezeichnet und so weiter. Und dieses Atlas und Axis müssen Sie auch nicht aktiv verwenden. Also Sie können das durchaus auch passiv verwenden. Also das ist einfach passiv Wissen. Und sonst die Wirbel einfach nur mit Nummern bezeichnen, das reicht völlig. Nun, wir wollen es nicht übertreiben. Ich glaube auch nicht, dass Sie so en Detail gequält werden mit diesen einzelnen Fortsätzen und so weiter. Aber wenn Sie möchten, können Sie damit ein bisschen rumspielen, wenn Sie das Gefühl haben, das tut Ihnen gut. Jetzt brauche ich mal meine Fernbedienung. Die ist irgendwie in der Zwischenzeit verloren gegangen. Liegt sie irgendwo? Da liegt sie. Und dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Aber was wir eben noch brauchen, ist dieses Loch da. Und das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Hier gibt es ein Bild aus meinem Favoriten, dem Natter's Anatomy Coloring Book. Da habe ich jetzt so viele Bilder schon gezeigt. Das ist vielleicht wirklich etwas für Sie. Wie gesagt, es ist leider nur Englisch, gibt es nicht auf Deutsch. Dann gibt es immer auf der anderen Seite, die hier nicht zu sehen ist, den Text dazu. Der wird dann erläutert. Und dann kann man das kolorieren und so weiter. Also Sie sehen hier einen Lendenwirbel. Ist es überhaupt ein Lendenwirbel? Ja, ein oberer Lendenwirbel, L2, da steht es ja sogar, zum Kolorieren. Und was uns jetzt interessiert, ist hier dieses Loch. Und dieses Loch, das ist das Vertebralforamen im Englischen oder das Foramen Vertebrale, das Wirbelloch. Und durch das Wirbelloch, durch das Foramen, da geht jetzt das Rückenmark hindurch, das Foramen Vertebrale, das Wirbelloch. Und in diesem Wirbelloch, da liegt das Rückenmark ganz geschützt. Und hier bei unserem Plastikskelett, mal gucken, was da liegt, da kann man auch was sehen, nämlich, da kommen dann, ist das Licht so schlecht, da kann man hier sehen, dass da gelb etwas in der Tiefe liegt. Da, wo ich jetzt mit dem Finger versuche hinzukommen, da ist das Wirbelloch und da liegt das Rückenmark. Ich zeige Ihnen nochmal einen Brustwirbel. Nicht da, wo ich jetzt den Finger reinstecke, da ist das Rückenmark und jetzt ein Brustwirbel, der herumgeht, steht glaube ich auch drauf, TH, ne, steht nicht drauf. Und das wollen wir uns mal genauer anschauen, das Rückenmark, das da im Wirbelkanal liegt und wie da die Verhältnisse sind. Wenn wir uns also zwei Wirbel übereinander denken, dann liegt hier das Rückenmark. Und zwischen den Wirbeln entsteht ein neues Loch und dieses Loch ist das Zwischenwirbelloch. Ich höre Reden, haben Sie eine Frage da hinten? Haben Sie eine Frage? Ja? Nein. Okay, hat sonst jemand eine Frage? Wie gesagt, also, wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, sie zu stellen. Wenn Sie quatschen, stört das, dann schmeiße ich Sie raus. Also, die Wirbelsäule aufeinander gebaut, die einzelnen Wirbel aufeinander gebaut, geben nochmal Löcher an den Seiten. Und diese Löcher an den Seiten sind die Zwischenwirbellöcher, die uns jetzt ermöglichen, die Nerven aus dem Rückenmark herauswandern zu lassen. Und das will ich einmal mit Ihnen an ein paar echten Wirbeln, die wir aufeinander bauen, einmal anschauen. Die sind jetzt zum Teil sehr dunkel, weil die eben lange nicht sauber gemacht wurden. Die kann man einfach mal durch die Spülmaschine laufen lassen. Aber irgendwie ist hier niemand so beherzt. Ach, das ist auch ganz schön. Hier ist ein alter. Sieht aus wie meiner, aber ist keiner. Ist nicht von mir. Wie der fotografierte, ist ein anderer. Also hier lasse ich mal einen Wirbel rumwandern. der hat etwas, was nicht normal ist, nämlich so pathologische Ausziehungen hier vorne am Körper, also so Wucherungen, die so wie Blumenkohl wachsen, blumenkohlartige Gewächse aussehen. Das ist ein Zeichen der Arthrose. Der ganze Wirbel ist nicht so hoch, der Körper ist nicht so hoch, da hat also jemand wirklich Schmerzen gehabt. Das schauen Sie sich einmal kurz an, wir sprechen darüber nochmal. Und dann kommen jetzt gleich auch nochmal zwei echte Wirbel, die im Laufe der Zeit, damals Kohlenheizung und so weiter, ziemlich dunkel geworden sind und die wollen wir aufeinandersetzen, wenn es denn funktioniert, ja, reicht. So, und wenn wir die jetzt aufeinandersetzen, dann sehen wir, wenn wir uns die Bandscheibe dazu denken, dass hier ein Loch ist und dieses Loch ist das Zwischenwirbelloch, das Loch zwischen den Wirbeln, das ist das Wirbelloch, wo das Rückenmark drin ist und hier zwischen den Wirbeln gibt es auch noch ein Loch und das ist das Zwischenwirbelloch. Und legen Sie sie immer so aufeinander und geben Sie so weiter und lassen Sie sie bitte möglichst nicht hinfallen, weil die splittern dann immer ein bisschen ab. Also das wollen wir uns mal anschauen, solche zwei aufeinander sitzende Wirbel, die da ein echtes Gelenk bilden. Da ist ein echtes Gelenk, hier wo die beiden Wirbel sich berühren, das kleine Wirbelgelenk. Also machen wir doch mal kurz eine Skizze, eine einfache Zeichnung vielleicht, wo wir diese Verhältnisse uns noch einmal klar machen, was wir da sehen. Also, ich mache mit Ihnen mal eine einfache Zeichnung von diesen Dingen und wir wollen uns mal klar machen, was da eigentlich los ist. Da ist ein echtes Gelenk, habe ich gerade gesagt. Also von oben, nehmen Sie irgendeine Farbe, es spielt jetzt keine Rolle, von oben kommt, das mit dem kariert ist auch völlig egal, Sie können ganz was anderes nehmen, das spielt keine Rolle. Irgendein bisschen Papier, wo Sie das, oder im Rechner, wo Sie das mitzeichnen können. Also ganz simpel, ein Wirbel von der Seite, und ich mache sehr viel Platz, ein nächster Wirbel von der Seite. Und jetzt hat der untere Wirbel einen Fortsatz und der obere Wirbel hat einen Fortsatz und die kommen hier zusammen, so. Und da kommen sie zusammen und da lappen sie so übereinander. Und das wollen wir uns nochmal genauer anschauen. Also das heißt, ich habe die gleiche Zeichnung nochmal gemalt, die Sie gerade schon gesehen haben. Das wollen wir uns nochmal genauer anschauen. Und jetzt wird es einfach, das ist vielleicht zu kompliziert, sondern malen Sie jetzt ganz einfach so und so. So kommen also die beiden Wirbel aufeinander. Und jeder Knochen ist bedeckt mit Knorpel. Also Knorpel schützt den Knochen. Knorpel ist wie Gummi, wie ein Gummipuffer. Und dieser Knorpel, den nennen wir Gelenkknorpel. Und dann gibt es außen drumherum eine Umhüllung. Und diese Umhüllung, die nennen wir Gelenkkapsel. Und die geht los am Knochen. Der Knochen hat eine Haut, die nennen wir Knochenhaut. Die Knochenhaut umhüllt den Knochen. Und die Knochenhaut geht weiter über das Gelenk hinweg, auf der anderen Seite auch, über das Gelenk hinweg. Und da, wo sie jetzt frei ohne Knochen darunter ist, beim Gelenk, da nennen wir die gleiche Struktur, jetzt nicht Knochenhaut, sondern Gelenkkapsel. Also das heißt, wir haben eine aus faserigem Material bestehende Gelenkkapsel und diese Gelenkkapsel ist nichts anderes als die Fortsetzung der Knochenhaut über den Zwischenraum zwischen den beiden Gelenken hinweg, zwischen den beiden Knochenstücken hinweg. Nun, so ein Gelenk, was Sie da gerade zeichnen, ist ein echtes Gelenk, weil im Spalt zwischen den beiden Knochen ist eine Flüssigkeit. Hier ist eine Flüssigkeit und diese Flüssigkeit heißt Synovialflüssigkeit. Synovialflüssigkeit, die, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, das Gelb, ich glaube nicht, deswegen schreibe ich es mal mit einer anderen Farbe, dass Sie es lesen können. die Synovialflüssigkeit. Synovialflüssigkeit. Die befindet sich im Gelenk und wenn wir so etwas haben, dass im Gelenk eine Flüssigkeit ist, dann ist das ein echtes Gelenk. Nun, so ein echtes Gelenk mit seiner Synovialflüssigkeit, fragt man sich, wo kommt die Synovialflüssigkeit her? Die Synovialflüssigkeit wird gebildet von der Innenseite der Gelenkkapsel. Und die Innenseite der Gelenkkapsel ist ein ganz lockeres Gewebe. Und dieses lockere Gewebe hat viele Blutgefäße und auch ein paar Nerven. Und diese Blutgefäße stellen die Synovialflüssigkeit her. Dummerweise heißt diese Innenhaut die Synovialis. Und das kann man jetzt alles leicht verwechseln. Also die Synovialis ist die nichts anderes als die Gelenkinnenhaut. Ich schreibe es nochmal hier an die Tafel hinter mir. Die Synovialis ist die Gelenkinnenhaut, die also ganz dünn ist und die diese Synovialflüssigkeit herstellt. Die Synovialis. Syn zusammen, ovis, das Ei, Synovialis heißt diese Haut, weil die Synovialflüssigkeit so aussieht, als wenn sie ein Ei genommen hätten, ein Eiweiß vor allen Dingen, und in eine große Schüssel mit Wasser verkleppert hätten, verquirlt hätten. So sieht das aus. Zieht ein bisschen Fäden, ist ein bisschen gelblich, ein bisschen schmierig, manche sagen auch Gelenkschmiere, aber das klingt so technisch und das klingt ein bisschen doof, deswegen benutze ich das nicht. Also diese Gelenkschmiere, wenn Sie wollen, oder die Synovialflüssigkeit, die füllt die echten Gelenke aus und dadurch haben wir hier also einen richtig schönen Puffer und wenn Sie das mitgezeichnet haben, den roten Kreis, dann den anderen haben Sie vielleicht nicht geschafft, aber das ist ja in der Vorlesung gewesen und das ist jetzt neu von Ihnen. Das ist ein echtes Gelenk. Nun, außer echten Gelenken gibt es auch falsche Gelenke. Und die falschen Gelenke, die sind ganz lustig, weil die heißen immer je nachdem, was zwischen den Knochenstücken ist. Also die Knochenstücke berühren sich und normalerweise ist beim echten Gelenk da Knorpel dazwischen. Und jetzt kann es sein, dass der Knorpel den ganzen Platz einnimmt. Und wenn das der Fall ist, wenn also Knorpel hier den ganzen Zwischenraum füllt, das soll jetzt Knorpel sein, also Knorpel im Gelenkspalt sozusagen, dann nennen wir das eine Synchondrose. Eine Synchondrose. Achtung, Vorsicht, diese Ose-Endung in der klinischen Medizin bedeutet Ose häufig lange Krankheit. Also Tuberkulose, eine lange Krankheit, oder Arthrose. Die Gelenke tun weh und man kann es nicht so richtig in den Griff kriegen. Hier sind wir jetzt in der Anatomie und es hat nichts zu bedeuten. Kein weiterer Hinweis. In der Chemie heißt es dann wieder was anderes, diese Ose-Endung. Also manchmal bedeutet das Ende eines Wortes etwas in der klinischen Medizin. Also Ose, chronische Krankheit. Hier in der Anatomie hat das jetzt keine Bedeutung. Aber schon, dron, der Knorpel, und Syn zusammen, also ein Gelenk, was keinen Gelenkspalt hat, ein falsches Gelenk. Und dieses falsche Gelenk wird mit Knorpel gefüllt. Und das gibt es tatsächlich, ach, wir haben das ja gerade gesehen. Hier die Bandscheiben zwischen den Wirbelkörpern, das sind so echte Synchondrosen, also sogenannte falsche Gelenke, die keinen Gelenkspalt aufweisen. Müssen wir uns gleich mal anschauen. Sie haben eine Frage? Okay, über den Knorpel als Baustoff sprechen wir gleich noch. Jetzt könnte in dem Gelenkspalt auch Bindegewebe sein, faseriges Material, so wie in der Lederhaut. Und wenn so faseriges Material, also so hautartiges Material, extrazelluläre Fasern im Zwischenraum sind, dann nennen wir das eine Syndesmose. Syndesmos. Die Haut auf Griechisch, Desmose, wäre also die Syndesmose, eine hautähnliche bindegewebige Verbindung. Bei den Schädelplatten ist das so. Die Schädelplatten sind durch ganz feine Spalten miteinander verzahnt und jetzt hier im echten Skelett ist das Bindegewebe nicht mehr vorhanden, weil das ist durch den Mazerationsvorgang herausgenommen worden, entfernt worden. Aber in dem feinen Spalt müssen Sie sich jetzt faseriges Material vorstellen, also wie die Lederhaut ungefähr. Und wir nennen das hier eine Syndesmose, beziehungsweise am Schädel eine Schädelnaht. Ich lasse das Schädeldach, auch ein echter Knochen, mal rumwandern, nicht hinfallen lassen, weil das sonst kaputt gehen kann. Und die Syndesmose entwickelt sich, und das lassen Sie bitte auch nicht fallen und lassen es vor allem in den Kästchen hier, bei einem noch nicht geborenen Menschen oder bei einem Säugling sind die Schädelplatten noch nicht richtig zusammengewachsen und da ist dieses Bindegewebe noch ganz gut erhalten. Und hier bei diesem Säuglingsschädel oder Schädel eines Ungeborenen, ich weiß nicht genau, steht nicht dran, da ist durch die Art der Präparation das Bindegewebe erhalten geblieben. Das ist natürlich sehr empfindlich. An einer Stelle hat irgendjemand schon einen Schädelknochen kaputt gebrochen. Lassen Sie das bitte nicht anfassen, einfach nur so weitergeben. Und das ist jetzt der Schädel eines Ungeborenen. Und wir nennen diese großen Lücken zwischen den Schädelknochen Fontanellen. Kleine, wörtlich übersetzt, kleine Quellen. Also da sehen Sie, die Schädelknochen sind mit einem faserigen Material verbunden. Und wenn der Schädel noch wächst, dann sind diese Schädelnähte richtig gut zu sehen. Und beim Erwachsenenschädel, da ist das sehr stark verzahnt. Und der Schädel wächst ja dann auch nicht mehr weiter. Und schließlich, wenn jetzt der Spalt zwischen den Knochenstücken mit Knochen ausgefüllt ist, verrückterweise gibt es ja auch, dass also Knochen im Zwischenraum zwischen den Skelettstücken ist, dann nennen wir das eine Synostose. Syn heißt immer zusammen und die Synostose ist also die Verbindung von zwei Knochenstücken oder mehreren durch Knochen, also zum Beispiel am Unterkiefer hier können Sie sehen, die beiden Hälften, der rechte und der linke Unterkiefer in der Mitte, sind sie zusammengewachsen zu einem Stück. Wenn wir noch ein Kind sind, dann ist hier noch eine Naht aus Bindegewebe. Oder in der Stirn hat auch so eine Naht mal existiert. Wenn Sie also den Schädel des Ungeborenen, wo ist es, sich anschauen, da ist auch die Schädelnaht in der Mitte noch zu sehen. Und bei dem echten Schädel, der gleich rumwandert, da ist also hier keine Naht. Und bei dem Ungeborenen ist hier eine Naht. Das heißt, die beiden Stirnknochen, die wachsen zusammen. Sie synostosieren, sagen wir in der Fachsprache. Also Synostose, das Zusammenwachsen von Knochen mit Knochen. In der Klinik, die Orthopäden und Chirurgen, die möchten manchmal, dass Knochen gut synostosiert und legen alles darauf ab, dass eben der Knochenbruch gut heilt, dass eben Knochen im Zwischenraum sich bildet, dass das also schön synostosiert. Haben Sie Fragen im Moment? Bitte schön. Eben, bei einer Gaumenspalte ist die Synostose nicht richtig erfolgt. Da sind die beiden Hälften des harten Knochens noch getrennt. Da ist vielleicht Knorpel dazwischen, das Ganze ist beweglich. Vielleicht ist auch der Schlund noch nicht richtig zusammengewachsen. Also bei solchen erhaltenen Spaltbildungen, weil eben vieles wird zweiseitig angelegt und wächst dann zusammen, da gibt es Störungen, wie zum Beispiel bei der Gaumenspalte. Gibt es sonst Fragen? Bitteschön.
Aus was besteht diese Synovialflüssigkeit?
Die Synovialflüssigkeit besteht zu einem kleinen Teil aus Eiweiß, zu einem noch kleineren Teil aus ganz wenigen Zellen. Und das ist hauptsächlich Wasser und Quellstoffe, die da drin sind. Also es ist wirklich eine Flüssigkeit, die nur dazu dient, die Nährstoffe zum Knorpel zu bringen und Sauerstoff und CO2 zu transportieren. Und der Knorpel, der wie Gummi ist, der wird durch die Belastung gequetscht. Dann wird die Flüssigkeit, die auch in ihn hineinsickert, ausgequetscht. Und wenn der Knorpel entlastet wird, dann saugt er die Flüssigkeit, die Gelenkschmiere wieder auf. Auf diese Weise wird der Knorpel ernährt. Das heißt also, Gelenkbewegung ernährt den Knorpel. Wir sprechen noch über Knorpel. Bitteschön. Alles drei sind falsche Gelenke oder Synarthrosen. Falsche Gelenke oder Synarthrosen. Und ein echtes Gelenk ist eine Diarthrose, also aus zwei getrennten Teilen bestehend, mit Gelenkschmiere dazwischen. Das ist der Normalfall, der typische Fall, dass also unsere Gelenke so einen Spalt aufweisen. Jetzt ist Pause und in 10 Minuten geht es weiter. Aber Sie haben trotzdem noch eine Frage, schnell noch die Frage. Gute Frage. Die Knochenhaut ist ausgesprochen schmerzempfindlich. Sie wissen das, wenn Sie irgendwo gegentreten, ne? Schienbein, das tut höllisch weh. Aber innen drin, der Knochen selber, hat keine Schmerzrezeptoren. Allerdings, das Knochenmark, also das heißt, wenn Sie eine Knochenmarkspende hergeben, man kann die Knochenhaut betäuben, die Haut betäuben, den Schnitt betäuben. Aber in dem Moment, wo der Chirurg dann zieht, der Hämatologe an der Spritze, das tut einen kurzen Moment höllisch weh, aber ist dann sofort wieder vorbei. Okay, Pause, 10 Minuten. Ja, meine Damen und Herren, es geht weiter. In der Zwischenzeit kamen etliche Fragen, die das periphere Nervensystem betreffen. Sie dürfen also ruhig auch Fragen stellen zu früheren Vorlesungen. Ich will die jetzt nicht alle wiederholen, obwohl die spannend sind. Aber vielleicht ergibt sich nochmal, dass ich das, was ich gefragt werde, auch dann hier nochmal ausführe. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter und schauen uns die Bandscheibe an. Die Bandscheibe, ein Stoßdämpfer zwischen den Wirbelkörpern. Und die Bandscheibe ist also eine Synchondrose, weil Knorpel im Zwischenraum zwischen zwei Wirbelknochen liegt. Und deswegen zwischen den Wirbelkörpern. Und deswegen sprechen wir von einem falschen Gelenk oder einer Synchondrose. Im Zentrum der Bandscheibe findet sich der sogenannte Nucleus pulposus, der Gallertkern. Und dieser Gallertkern ist der Rest der Corda dorsalis, die alle Wirbeltiere gemeinsam haben. Am Anfang der Entwicklung bildet sich so eine Art Knorpelstange im Rücken. Und diese Corda dorsalis ist sozusagen der Anfang der Bildung der Wirbelsäule. Und dann wächst der Knochen um diese Corda dorsalis herum und schnürt sie ab. Und der Rest von dieser Corda dorsalis, von dieser Rückenseite, wörtlich übersetzt, ist dann der Gallertkern, der also aus sterbenden Zellen besteht und der nur dazu dient, einen Flüssigkeitsausgleich herzustellen. Also die Corda dorsalis, ich schreibe mal drauf, die Corda macht, dass wir alles Chordata sind, alles Tiere mit einer Rückenseite. Und in der Bandscheibe, da ist nichts anderes innen drin, dieser Gallertkern, als der Rest dieser Corda dorsalis. Also hier dieses in der Mitte ist dieses zugrunde gegangene Material. Übrigens an der Stelle, ich höre es gerade, es ist im Spital total unüblich, wenn jemand niest oder so, Gesundheit zu wünschen. Ursprünglich war das wohl so, dass dieses Gesundheitswünschen man sich selbst gewünscht hat im Mittelalter. Und natürlich im Spital machen wir nicht mit Handauflegen, Zauberei und so weiter, sondern wir versuchen mit modernen Methoden die Leute gesund zu machen. Deswegen sagen wir das nicht. Und zweitens, im Krankenhaus, da sind die Leute ja krank und die kommen da rein, röcheln, niesen. Wenn da alle immer ständig gesund sind, dann würde ja das ganze Haus beben und wackeln vor diesem Gesundheitsgeschrei. Also versuchen Sie sich das abzugewöhnen, Gesundheit zu wünschen. Das können Sie gerne bei Oma und auf der Straße weiter wünschen, aber im Spital macht man das nicht. Also wenn jemand da röchelt, dann nimmt man das zur Kenntnis und sagt, ja, armes Schwein, aber Gesundheit wünschen tut man nicht. Okay. Ist halt so, ne? Das ist so ein Brauch, dass man das nicht macht. Okay, wenn Sie jetzt in der Bandscheibe so eine Flüssigkeitsperle haben, der Galatkern ist so eine Flüssigkeitsperle, dann ist das wie ein Wasserkissen. Dieses Wasserkissen verteilt den Druck in alle Richtungen, nach oben, nach unten, zu den Seiten. Und dadurch ist die Bandscheibe ein idealer Stoßdämpfer, ein super Wasserkissen. Wenn diese Umhüllung des Wasserkissens einreißt, hier außen der Annulus fibrosus, wenn der einreißt, dann funktioniert das Ganze nicht mehr, dann gerät diese Flüssigkeitsperle in Bewegung, dann arbeitet sie sich vor, dann macht sie einen Bandscheibenvorfall und das drückt dann auf die Nerven, denn dummerweise, die Bandscheibe, die ist genau da, wo die Spinalnerven das Rückenmark verlassen. Also hier jetzt ein Bild wieder aus Netters Coloring Anatomy Book. Da sehen Sie aufgesägt die Wirbelsäule. Hier sind die Bandscheiben. Und direkt hinter den Bandscheiben, das ist nach Dorsal, direkt hinter den Bandscheiben sind die Zwischenwirbellöcher, die Foramina, Mehrzahl, Intervertebralia, die Zwischenwirbellöcher zwischen den Wirbeln. Und da gehen jetzt die Rückenmarksnerven, die Spinalnerven raus. Und das ist ja eigentlich eine Fehlkonstruktion, muss man sich vorstellen. Denn die Bandscheibe, wenn die jetzt einreißt, ein Druck von oben kommt, dann wölbt die sich gerne nach hinten oder zur Seite vor, drückt genau hier auf den Nerven. Was ist das für ein Schwachsinn? Und da merken Sie, so sind wir nicht gebaut eigentlich. Eigentlich waren wir ja Fische. Und jetzt kommt die Tochter mal dazu, das zu erzählen. Und eigentlich ist es so, dass unser Rückenmark liegt und dass zu dem Rückenmark, was da so schön liegt, auch immer so Muskelpakete existieren. Also beim Fisch ist das alles sehr schön ordentlich hier und auf der Vorderseite gibt es Muskelpakete. Und jetzt erzähle ich schnell die Geschichte, wie unsere Nervengeflechte zustande kommen. Das wurde ich gefragt und das erzähle ich Ihnen jetzt schnell. Also stellen Sie sich vor, dieses Fischchen will jetzt Arme und Beine haben, wünscht sich Arme und Beine, dann macht die Natur Folgendes. Die nimmt aus dem Bauch, aus der vorderen Hälfte des Körpers, die Muskeln, also hier zum Beispiel Muskel 1, Muskel 2, Muskel 3. Also der eine Muskel sieht so aus, der andere sieht so aus, der dritte ist gepunktet, damit wir ihn wiederfinden. Der vierte hat Kreise. Und schiebt nun die Muskelmassen, je nachdem, um was es sich handelt, in den Arm oder ins Bein. Und dabei passieren jetzt diese Nervenverflechtungen, die Sie dann später unter Umständen lernen müssen, weil die Nerven hinterherkommen. Also die Nerven auf der Rückenseite, die bleiben alle so schön liegen. Aber die Nerven, die hier vorne in die Arme ziehen, die folgen den Muskelteilen und bilden jetzt ein Geflecht. Und dieses Nervengeflecht, was da entsteht, das nennen wir Plexus, der Plexus oder viele Plexus, viele Plexus mit langem U. Und diese Nervengeflechte mit langem U, Plexus, die sind es, die wir dann, wie Sie dann später unter Umständen lernen müssen, da, wo die Arme oder die Beine sind, da entstehen die. Und das sind nur die vorderen Äste der Spinalnerven. Die hinteren Äste der Spinalnerven, die bleiben schön liegen, wie beim Fisch, ganz ordentlich und werden nicht in dieser Weise verflochten. Und jetzt wieder zurück zu unserer Wirbelsäule. Wir sind ja eigentlich mal Tiere gewesen. Das heißt, die Wirbelsäule war eigentlich mal horizontal. Und wenn Sie sich vorstellen, dass das hier zum Boden schaut und das zum Himmel und dann eine Bandscheibe sich vorwölbt, dann kann die ja nach unten rutschen. Dann muss die nicht hier nach Dorsal rutschen. Und da ist es so, dass deswegen wahrscheinlich die Wildtiere viel seltener und viel weniger Bandscheibenvorfälle haben als wir Menschen, weil eben durch das aufrechte Stehen die Druckverhältnisse sich geändert haben. Und jetzt die Bandscheibe, wenn sie sich verformt, sehr gerne nach schräg hinten rutscht, auf das Foramen intervertebrale los, auf den Spinalnerv los. Take-Home-Message Nummer 1, da geht es erst relativ spät los heute. Die Bandscheibe liegt vor dem Foramen intervertebrale und deswegen gibt es Bandscheibenvorfälle, weil wir einen Affenkörper haben, der aufrecht steht. Nun, Sie können das Ganze auch noch mit Rückenmark füllen. Hier ist das Bild dazu, wenn Sie möchten. Wir haben das ja schon gezeichnet. Hier sehen Sie, wie die Spinalnerven in den Zwischenwirbellöchern herauskommen. Sie sehen auf dem Bild auch sehr schön die vegetativen Kabel vor der Wirbelsäule. In der Brustwirbelsäule haben wir den sogenannten Grenzstrang. Also Sie merken, mit diesen Zeichenbüchern kann man ganz viel machen, wenn man möchte, aber man muss nicht. Vielleicht ist es noch ein bisschen früh. Jetzt möchte ich mit Ihnen zur Halswirbelsäule gehen und die Beweglichkeit der gesamten Wirbelsäule einmal anschauen. Hier unten heißt es, die größte Beweglichkeit hat die Halswirbelsäule, die HWS. Und das liegt daran, dass die beiden ersten Wirbel, Atlas und Axis, unglaublich viel machen können. Der Atlas ist praktisch wie ein Kreis geformt, wie ein Ring. Das hier ist jetzt aus Plastik so ein Atlas, so ein ringförmiger Wirbel. Und dieser Wirbel hat praktisch keinen Wirbelkörper mehr. Da, wo der Wirbelkörper sein müsste, da ist der Zahnfortsatz des zweiten Wirbels. Und der zweite Wirbel mit seinem Zahn, der sitzt da, wo der erste Wirbel seinen Körper haben müsste. Und weil das so ist, weil der zweite einen Zahn hat, eine Achse hat, um die der erste sich drehen kann, nennt man diesen zweiten Wirbel Axis. Der erste Wirbel ist der Atlas, der trägt den Schädel. Und der Atlas, der kann sich ganz schön um den zweiten Wirbel herumdrehen. Und diese Bewegung, das Nein sagen, das machen wir zwischen ersten und zweiten Wirbel, Nein. Und zwischen dem Schädel und dem ersten Wirbel sagen wir Ja. Da geht nur Ja sagen. Also das heißt, das obere Kopfgelenk zwischen dem Schädel und dem ersten Wirbel ist das Ja-Sager-Gelenk. Und das zweite Gelenk, das untere Kopfgelenk, ist das Nein-Sager-Gelenk. Und mit diesen beiden Bewegungen, Ja und Nein, können Sie schon unglaublich viel machen. Und dann kommt der Rest der Halswirbelsäule noch dazu, sodass also die Halswirbelsäule unglaublich beweglich ist. Die kann also nach vorne sich beugen, nach hinten sich strecken, zu den Seiten sich sogar auch ein bisschen neigen und rotieren, unglaublich viel. In der Brustwirbelsäule ist das alles viel weniger, durch die Rippen eigentlich. Die Rippen erschweren die Beweglichkeit. Und schließlich in der Lendenwirbelsäule geht es wieder ein bisschen besser. Da können wir besonders nach vorne und nach hinten uns strecken, beugen und strecken. Zur Seite können wir uns auch ein bisschen neigen, aber drehen können wir praktisch nicht. Und das liegt daran, dass die Lendenwirbel so ineinander greifen, so verzahnt sind, wie Sie gerade schon gemerkt haben. Also die Wirbelsäule ist sehr beweglich. Der obere Teil ist besonders beweglich. Und bevor wir es weglegen, ein Trick der Natur ist, die Dinge zu trennen. Sie sehen hier, das obere Kopfgelenk hat nur Beugung und Streckung, keine Rotation. Das untere Kopfgelenk hat keine anderen Bewegungen außer Rotation. Das gibt es sonst im Körper auch. Also das heißt, bei den Fingergelenken zum Beispiel, da können wir nur beugen und strecken. Bei der Handwurzel haben wir ein Eigelenk, da können wir schon mehr. Beim Ellenbogengelenk können wir in einem Gelenk nur beugen und strecken. Beim Schultergelenk haben wir eine Kugel. Also dadurch, dass die einzelnen Gelenke unterschiedlich viel können, mal wenig, mal mehr, kriegen wir bei einer Gliederkette viel mehr hin, als wenn jedes Gelenk ein Kugelgelenk wäre. Die Natur bringt also die einzelnen Möglichkeiten, die ein Gelenk hat, auseinander. Sie trennt sie und dadurch im Ganzen kriegt sie unglaublich gute Erfolge. Das gibt es sonst auch. Also durch das Trennen von Funktionen erreicht die Natur mehr, als wenn immer alles zusammen ist, jeder alles könnte. Okay, hier noch ein paar Bilder dazu. Sie sehen, interessanterweise hat die Halswirbelsäule noch so seitliche Fortsätze. Und diese seitlichen Fortsätze schauen wir uns auch nochmal an. Beim einem Halswirbel, die seitlichen Fortsätze liegen rechts und links von den Bandscheiben. Und man hat den Eindruck, wie so kleine Schaufeln liegen die da. Man nennt sie Prozessus uncinatus oder hakenförmiger Fortsatz. Das ist also ein Halswirbel. Sie sehen außerdem am Halswirbel auch typisch, dass da so Löcher in den seitlichen Fortsätzen sind. Da läuft eine Arterie durch. Diese Arterie zieht dann schließlich in den Schädel hinein und versorgt das Gehirn. Also die Halswirbel, ganz interessant und ganz zart gebaut, anders als die anderen Wirbel. Noch zur Belastung. Sie lernen ja hier in der Schule im Careum, wie man richtig die Wirbelsäule belastet, wie sie richtig schwere Dinge hochheben. Ganz kurzes Schema aufgrund von Messungen, die wirklich durchgeführt wurden an Menschen Anfang der 2000er Jahre. Da hat man also Freiwillige mit Drucksensoren in der Lendenbandscheibe ausgestattet. Und dann hat man gesagt, okay, wenn der jetzt steht, dann ist das 100%. Und wenn der Mensch sich ins Bett legt mit einem Kasten unter den Füßen, dann sinkt der Druck in der Lendenbandscheibe. Das heißt, die Muskeln, die die Bandscheibe zusammendrücken, die Wirbelsäule zusammendrücken, die machen immer noch ein bisschen Druck, aber eben der Druck ist viel geringer, als wenn man steht. Also null Druck gibt es in den Bandscheiben nicht. Wenn Sie flach liegen, ist der Druck in der Bandscheibe der Lendenwirbelsäule höher. Wenn Sie sich lümmeln auf dem Stuhl, dann ist der Druck geringer, als wenn Sie ordentlich an der Stuhlkante vorne sitzen, so wie man das eigentlich machen soll, mit geradem Rücken und die Hände so in Pfötchenstellung oder was weiß ich was. Wenn Sie einen Petsyball benutzen und fliegen, dann haben Sie natürlich ganz geringe Belastungen in der Wirbelsäule, in den Bandscheiben der Lendenwirbelsäule. Wenn Sie aber aufkommen auf dem Petsyball, dann steigt der Druck über dem normalen Stand. Wenn Sie gehen, steigt der Druck, wenn Sie laufen, steigt der Druck. Und jetzt über 200 sagt man, jetzt wird es schlimm für die Bandscheibe. Also das heißt, Seilchenhüpfen ist eine Belastung für die Bandscheibe, die echt schlecht ist. Trampolinspringen ist eine Belastung für die Bandscheibe, die richtig doll schlecht ist. Und Sie sehen, je nachdem, wie man das Gewicht trägt, mit langem Arm oder sogar mit Drehung und gestreckten Beinen, macht also ganz schwere Bandscheibenverletzungen. Wie kann man also einen Bandscheibenvorfall provozieren? Mit gestreckten Beinen, gedreht, etwas Schweres heben. Da können Sie, wenn die Arme gestreckt sind, also richtig die Bandscheiben richtig maximal belasten und richtig schweren Schaden machen. Kurz noch zur Halswirbelsäule und etwas, was sehr ärgerlich ist, weil es immer wieder passiert und vermeidbar wäre. Ich lese mal vor. Pathologie, Arthrose der HWS. Im jungen Erwachsenenalter bilden sich Spalten in den Bandscheiben der Halswirbelsäule. So wird die Halswirbelsäule zwar beweglicher, aber zugleich entsteht langsam eine Gelenkentzündung, eine Arthrose. Bei chiropraktischen Manipulationen kann ein Schlaganfall ausgelöst werden. Nun, dieser Text auf dem gelben Hintergrund ist absichtlich so geformt, dass Sie da ein bisschen drüber stolpern. Also natürlich, eine Entzündung heißt am Ende Itis, nicht Ose. Also eine Arthritis ist die Gelenkentzündung und die Arthrose ist das Chronische, das Lange, was eben lange Beschwerden macht. Aber natürlich, die Leute haben lange Beschwerden und haben Halswirbelsäulenbeschwerden, Schmerzen, die ausstrahlen in den Arm und gehen zum Chiropraktiker und der sagt, ja, gar kein Problem, ich rank dich ein, gar kein Problem. Und das ist gefährlich, weil hier läuft ja eine Arterie entlang und diese Arterie macht dann hier oben über dem Atlas so einen Schlenker und geht dann in den Schädel hinein und diese Arterie, die da so einen Schlenker macht, wenn man so eine heftige Bewegung macht, ich mache es mal vor, ich mache es nicht wirklich. Also stellen Sie sich vor, ich wäre so ein Chiropraktiker und würde bei Ihrer Kollegin eine ruckartige Bewegung machen, so richtig mit Kraft. Ich habe es jetzt ganz langsam gemacht. Dann kann man diese Arterie einreißen, dann kann die einen Riss bekommen. Und dann bildet sich da an dem kleinen Riss innen in der Innenwand der Arterie ein Thrombus, der reißt sich los und es gibt einen Schlaganfall bei jungen Leuten. Das kommt immer wieder vor. Also Leute, die gehen zum Chiropraktiker, lassen sich da irgendwie einrenken und hinterher geht es ihnen ganz gut, aber eine Stunde später haben sie einen Schlaganfall. Und natürlich sind die Chiropraktiker versichert, meistens wird das dann abgeblockt von der Versicherung, wird nicht gezahlt und sie sind als junger Mensch mit einem Schlaganfall versehen. Das ist natürlich echt, echt übel. Sie haben eine Frage? Also diese Manipulation in der oberen Halswirbelsäule durch Leute, die als Chiropraktiker auftreten, ist gefährlich. Grundsätzlich, jede Manipulation in der oberen Halswirbelsäule kann gefährlich sein. Das muss nicht so weit gehen wie in diesem Film mit dem Bud Spencer und so, wo man krack, krack, das Genick bricht, das ist nicht so leicht möglich. Aber sie können diese Einrisse in der Wirbel, in der Arterie produzieren. Und auch beim Judo, wenn sie so über den Kopf abrollen, ungeschickt über den Kopf abrollen, das kann wirklich zu solchen Verletzungen führen. Es kann auch tatsächlich, wenn die Knochen nicht ganz stabil sind, hier der Zahn zum Beispiel, es gibt Menschen, die haben einen nicht festgewachsenen Zahnfortsatz, da kann es eben zu einem Querschnitt kommen. Deswegen Vorsicht bei all diesen Manipulationen. Gehen Sie nicht zu diesem Hokuspokus-Chiropraktiker, denn dieses Einrenken der Wirbelsäule, was man immer hört, das ist Quatsch. Nehmen Sie mal, wenn jetzt irgendwie ein Familienfest ist, so einen Hasenrücken. Oder Sie kaufen sich einen und machen den hinterher schön im Ofen. So ein Hasenrücken, wenn der noch nicht gegrillt ist, das kriegen Sie nicht übers Knie zerbrochen. Selbst wenn der gegrillt ist und selbst wenn der abgeknabbert ist, kriegen Sie das nicht übers Knie gebrochen. Also das heißt, die Bandscheiben und die Bänderverbindung sind unglaublich fest. Also ein Querschnitt oder eine richtige massive Zerstörung durch einfache Kräfte, die wir so haben, das ist echt schwierig. Aber es gibt so ein paar Griffe und es gibt eben bestimmte Unfallsarten, Skilaufen, Reiten, Judo, wo das passieren kann. Deswegen, obere Halswirbelsäule sollten Sie keinen ranlassen. Und wenn Sie wirklich Schmerzen haben, die ausstrahlen in den Arm, ab 30 haben das alle, weil eben ab 30 alle diese zerfetzten Bandscheiben haben und dann die Arthrose mehr und mehr wird und dann wird das Loch immer enger und dann werden die Nerven gequetscht, dann machen Sie eben geeigneten Sport, Bewegung bis zur Schmerzgrenze, vielleicht auch mal zu einem Orthopäden gehen, aber dieses Chiropraktiker-Manipulationszeug, das ist echt gefährlich. Und obwohl immer wieder Querschnittsgelähmte und Schlaganfallpatienten dabei entstehen, machen die das weiter. Das ist also richtig bösartig, muss man sagen. Okay, leider, schlimme Sache, gehen wir weiter. Finger weg von der oberen HWS, ne? Gehen wir weiter. Gucken uns mal ein bisschen die Muskeln an, ganz kurz, nur ganz kurz. Muskeln bewegen. Die Muskeln, die die Wirbelsäule bewegen, sind die sogenannten autochthonen Rückenmuskeln und die Bauchmuskeln. Die Rückenmuskeln arbeiten mit den Bauchmuskeln zusammen. Die Rückenmuskeln kennen Sie alle. Die Rückenmuskeln bilden das Kotelett. Und wenn Sie ein bisschen teures Kotelett haben, dann haben Sie dabei auch noch das Filet. Das hier vorne ist das Filet, das ist ein Muskel, der das Bein bewegt. Und dieses hier, dieses Paket hier, das ist das eigentliche Kotelettfleisch, das nur die Wirbelsäule bewegt. Und das nennen wir die autochthone Rückenmuskulatur. Das ist diese Muskulatur, die beim Fisch liegen geblieben ist und seit der Zeit da liegt und die bei uns immer noch so schön ordentlich da liegt und nicht hin und her geschoben worden ist. Der Rest unserer Muskeln im Körper wird hin und her geschoben. Und dann kommen die Nerven hinterher und die Nerven bekommen Eigennamen. Das ist dann schwierig zu lernen. Also hier zum Beispiel die Bauchmuskeln, die haben also alle dann Namen von den Nerven, die sie versorgen. Oder hier der Musculus psoas major vom Nervus femoralis innerviert. Das lernen Sie dann eventuell später. Aber wichtig für uns ist jetzt, die Bauchmuskeln und die Rückenmuskeln arbeiten zusammen. Nur dann ergibt sich eine richtige, kräftige Aufrichtung. Es muss ja vielleicht nicht so weit gehen wie bei der Sportlerin hier. Da sehen Sie die schrägen Bauchmuskeln, den geraden auch. Also es wäre toll, wenn wir alle so trainiert werden. Wir haben diese Muskeln alle unter der Speckschicht, aber wir trainieren sie zu wenig. Und wenn Sie zu Rückenschmerzen neigen, dann trainieren Sie eben auch Ihre Rückenmuskeln, denn Bauch- und Rückenmuskeln arbeiten zusammen. Nicht nur eines trainieren, sondern immer beides. Jetzt machen wir kurz einen Ausflug zu dem Skelett, wie es sich entwickelt. Und das müssen Sie wahrscheinlich gar nicht behalten, aber Sie sollen es einmal gehört haben. Falls es relevant ist, gucken Sie dann später nochmal rein. Ich habe extra deswegen hier ein bisschen Text hingelegt, damit Sie das nochmal wiederholen können, wenn Sie möchten. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich von großer Relevanz ist. Aber Sie sollten es einmal verstanden haben. Das Interessante ist, dass unser menschliches Skelett nur zum kleinen Teil aus Knorpel vorgebildet wird. Also Knorpel, ist das Modell, das besteht, wenn das Skelett gebildet wird. Das wird also meistens überwiegend aus Knorpel gebildet. Nur der Schädel, besonders das Schädeldach und der Gesichtsschädel, werden nicht von Knorpel vorgebildet. Dieser Knochen, der hier entsteht, entsteht direkt im Bindegewebe. Und der Knorpel, der hier als Modell der Wirbelsäule und der Arme- und Beine-Skelette da besteht, der muss umgebaut werden. Und das ist ein Prozess, den nennen wir enchondrale Ossifikation. Hier sehen Sie, wie das funktioniert. Da wird erst das kleine Knorpelmodell mit einer kleinen Knochenmanschette umgeben. Dann stirbt der Knorpel in der Mitte und wird abgeräumt durch Blutgefäße, die da einwachsen. Mit den Blutgefäßen kommen Zellen, die können Knochen bilden. Weil das Ende hier auch Sauerstoffprobleme kriegt, stirbt der Knorpel im Zentrum und es zieht ein Blutgefäß hin und macht Knochen da. Und schließlich wächst der Knochen immer weiter in die Länge, solange diese Knorpelscheibe erhalten bleibt, kann das Ganze noch wachsen. Und der Knochen wird auch dicker und immer stabiler. Und im Zentrum haben wir eine Höhle und diese Knochenmarkshöhle ist auch der Ort, wo dann später die Blutbildung stattfindet. Das rote blutbildende Knochenmark finden wir da. Ich lese mal vor. Unser Skelett wird überwiegend als Knorpelmodell angelegt. Erst nach und nach wird Knochen anstelle des Knorpels gebildet. Die einzige Ausnahme, wie gesagt, ist das Schädeldach und große Teile des Gesichtes. Die werden durch Knochen gebildet, der direkt im Bindegewebe entsteht. Jetzt gucken wir uns mal das Knochengewebe als Material an, was das für ein Material ist. Wir sind jetzt also in der Gewebelehre. Wir sind im Kapitel Bind- und Stützgewebe, hier unten im Knochengewebe. Und es gibt zwei Arten von Knochen, den sogenannten Geflechtknochen oder den Lamellenknochen. Der Lamellenknochen ist das, was Sie hier auf dem Bild überall sehen. Das ist der erwachsene Knochen. Der Geflechtknochen ist der Knochen, der als erstes gebildet wird, wo praktisch die kollagenen Fasern von einem harten Material umgeben werden, umknöchert umgeben werden. Und das ist noch nicht so biegeelastisch wie der Lamellenknochen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben ein faseriges Material mit ein paar Blutgefäßen drin und ein paar Zellen. Also hier ist ein Blutgefäß so und ein paar Zellen und hier eine Zelle, da eine Zelle. So, und jetzt werden die Zwischenräume mit hartem Material gefüllt, wie mit Beton. Also stellen Sie sich vor, hier wäre jetzt harter Knochen, da wäre harter Knochen, hier wäre überall harter Knochen. Das wäre Geflechtknochen. Und dieses Material ist zwar sehr hart, aber nicht besonders biegeelastisch. Und das hat die Natur festgestellt und gesagt, okay, das ist zwar sehr hart und sehr schwer, aber eben nicht besonders elastisch, wenn es stürzt. Und hat das dann nach und nach umgebaut durch Lamellenknochen ersetzt. Und der Lamellenknochen, der ist eben typisch, dass eben im Zentrum ein Blutgefäß ist und schalenartig Lamellen von Knochengewebe herumgebildet wird. Der ist biegeelastisch, so wie ein Grashalm biegeelastisch ist. Das ist das Skelett des Erwachsenen oder des Kindes, was sich bewegt. Und an einer Stelle im Skelett bleibt dieser Lamellenknochen zurück. Da entwickelt er sich nicht, da bleibt es alles im Stadium des Geflechtknochens. Und das ist das Felsenbein. Also im Schädel, wo ist, Sie kommen gleich dran, im Schädel, wo ist der Schädel? Kann ich den mal schnell haben? Da hinten, können Sie mal schnell den Schädel bringen. Im Schädel, das Felsenbein, ist die Stelle, wo kein Lamellenknochen entsteht, wo Geflechtknochen bleibt, das ganze Leben überbleibt. Und das Felsenbein ist deswegen zwar sehr hart, ja scheiße, jetzt kriege ich das nicht auf hier, hallo. So. Das Felsenbein ist zwar sehr hart, aber eben kaum biegeelastisch. Wenn Sie hier in den Schädel schauen, das ist vorne, hier oben ist vorne, dann sehen Sie da so dreieckige Strukturen. Das sind die Felsenbeine, eines rechts, eines links. Von außen geht der äußere Gehörgang da hinein. Hier innen ist das Gleichgewichtsorgan drin und die Schnecke, die Cochlea, das Hörorgan. Also das sind die härtesten Stellen im Schädel, aber eben die sind praktisch nicht biegeelastisch. Und wenn der Schädel auf die Seite fällt, wenn wir also unglücklich stürzen auf die Seite, dann kann diese harte felsenartige Knochen, das Felsenbein, dann kann das brechen. Dann gibt es einen Schädelbasisbruch. Das ist echt gefährlich, weil dann fließt Flüssigkeit aus dem Schädelinneren heraus, vielleicht durchs Ohr und so weiter. Also das ist echt gefährlich. Das ist also die härteste Stelle des Skeletts und die am wenigsten biegeelastisch ist. Sonst wird im Laufe des Lebens das gesamte Skelett durch den Lamellenknochen ersetzt und der ist super. Der ist praktisch wie Holz, biegbar. Sie haben eine Frage?
Es gibt noch so das Haversche System, glaube
ich. Haversche System, wenn Sie das interessiert. Hier ist ein Modell dazu. Ja, Sie haben eine Frage. Fragen Sie? Oder war das schon alles?
Ja, also wie ist es genau nochmal aufgebaut?
Okay, also Ihr Kollege will es ganz genau wissen. Beim Haverschen System, also das Entscheidende ist, es sind Blutgefäße. Von außen durch die Knochenhaut kommt also ein Blutgefäß und zieht in die Tiefe ins Knochenmark. Hier wäre das Knochenmark. Und dann gibt es beim Haverschen Blutgefäßsystem solche Gefäße, die gehen parallel zur Wand und solche, die gehen quer und verbinden diese parallel zur Wand laufenden Gefäße. Und die, die jetzt parallel zur Wand verlaufen, die sind von den Lamellen umgeben. Und die Lamellen, sehen Sie hier, sind so schalenartig aufgebaut, immer andere Verlaufsrichtungen. Das gibt den Knochen eine ganz starke Elastizität, richtig toll. Und das Haversche System, wenn Sie wollen, können Sie das entsprechend lernen mit diesen Verbindungskanälen und den, die in dem Lamellensystem sitzen. Aber das verändert sich natürlich, denn Knochengewebe ist sehr lebendig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel heute Abend auf eine Fete gehe und Pumps trage, hochhackige Schuhe, mir vorher die Füße röntgen lasse und morgen früh, wenn ich die ganze Nacht da durchtanze oder so einen Quatsch mache und dann morgen früh, ich mache das nicht, ne, ich bin ja nicht bescheuert, aber wenn ich das jetzt machen würde und morgen früh die Füße röntgen lassen würde, dann würde ein erfahrener Röntgenologe erkennen, dass dazwischen was passiert ist. Das heißt also, das Knochengewebe reagiert sehr, sehr, sehr schnell und dieses, dass das Knochengewebe umgebaut wird, das geht unglaublich schnell. Innerhalb von Stunden wird Knochengewebe angepasst und da, wo die Pfeile sind, da sind die Fresszellen, die das Knochengewebe abbauen können und die kleinen Zellen hier, die da so eingebaut sind, das sind die Knochenbildezellen, die Osteoblasten. Ich lese mal schnell den Text vor. Knochengewebe wird durch Osteoblasten auf und durch Osteoklasten abgebaut. Aufbau und Abbau findet lebenslang statt. Geflechtknochen, eine Art verkalktes Bindegewebe, ist das erste Knochengewebe, das gebildet wird. Es ist sehr hart, Reste davon im Felsenbein, der Schädelbasis. Lamellenknochen ist biegeelastisch und ist das erwachsene Knochengewebe. Also Sie sehen, diese Tafel mit dem Gewebe dazu enthält ganz viel. Wir haben es gehört, Sie haben es hoffentlich einmal begriffen. Und das mit dem Haverschen System, ja gut, also es gibt vielleicht Leute, die das fragen, aber da muss man dann schon sehr speziell sein, um diese verschiedenen Kabelverbindungen sich nennen zu lassen. Ich glaube nicht, dass das wirklich eine relevante Prüfungsfrage ist. Interessanter ist die nächste Tafel, Osteoporose nach der Menopause. Ich lese mal vor. Osteoporose ist typisch beim Mangel an weiblichen Geschlechtshormon Östrogen. Es ist für beide Geschlechter wesentlich, denn es fördert die Bildung der Osteoblasten und bremst zugleich die Osteoklasten. Auch ist das Immunsystem mit T-Lymphozyten an der Osteoporose beteiligt. Also früher dachte man immer, die Osteoporose, also dass das Knochengewebe so löchrig wird, das sei Folge des Vitamin- und Kalziummangels und hat deswegen den alten Leuten immer Vitamin D und Kalk gegeben oder gesagt, sie sollen Milch trinken und an die Sonne gehen. Heute wissen wir, das ist doch komplizierter und der entscheidende Faktor ist, dass eben Östradiol E2 fehlt. Und dieses Östradiol E2, ein Östrogen, das fehlt natürlich beim weiblichen Körper viel mehr als beim männlichen, weil der weibliche Körper bildet riesige Mengen an Östrogen. Beim männlichen Körper finden wir nur ganz wenig. Außerdem ist der männliche Körper meistens schwerer, das Skelett ist kräftiger. Und deswegen die Osteoporose beim Mann macht sich typischerweise so ab dem 70. Lebensjahr bemerkbar. Bei der Frau typischerweise ab dem 60. Und Das ist also ein Mangel an Östradiol und beim Mann fehlt das auch, aber wie gesagt, da fehlt nicht so viel, weil er hat eh nur so wenig. Und wenn das Östradiol fehlt, dann gibt es eben bestimmte Zellen des Immunsystems, die Monozyten hier, die fangen dann an, die Bildung von neuen Osteoblasten zu bremsen. Und es entsteht durch diese Bremsung mehr Osteoklasten, mehr Fresszellen. Es sind dann noch so Stoffe im Spiel wie OPG und RankL da. Diese beiden Stoffe, die kann man mittlerweile synthetisch herstellen, kann man den Kranken geben und kann auf diese Weise die Osteoporose mildern, die durch einen Mangel an Geschlechtshormonen passiert. Die Osteoporose ist eigentlich eine sehr ärgerliche Sache, denn natürlich, wenn Knochen abgebaut wird, dann schmerzt das, weil der Knochen nicht mehr so belastbar ist, dann trainiert man nicht mehr so richtig und wenn man nicht richtig trainiert, dann wird die Knochensubstanz schneller abgebaut, also kräftiges Training ist wichtig. Lassen Sie den Vorgarten von der Oma umgraben, die soll mitmachen im Haushalt, das ist das Beste, was Sie machen können, dass der Knochen gesund und kräftig bleibt, also Muskeltraining, Knochenaufbau, wirklich durch Alltagsdinge oder durch mehr Sport und so weiter. Und natürlich, wenn man Schmerzen hat, dann ist man unsicher, dann stürzt man leichter, dann baut sich die Muskelmasse weiter ab. Also das ist ein Teufelskreis, der da entsteht. Deswegen muss man die Osteoporose irgendwie in den Griff kriegen, auch bei den Männern, wenn sie alt genug werden, aber bei den Frauen auf jeden Fall. Und eben, es gibt mittlerweile Stoffe wie OPG oder RankL, beziehungsweise Stoffe dagegen, die wir einsetzen können, um der Osteoporose entgegenzuarbeiten. Solange die Osteoporose noch nicht da ist, solange also der Mensch jung ist, braucht er Östrogen, braucht Vitamin D3 und braucht Bewegung, um ein gesundes Skelett zu haben. Und das mit dem Vitamin D3, das ist komplexer, als man so denkt. Ich zeige Ihnen diese Tafel mal, auch wenn das eigentlich viel zu viel ist, aber ich will einmal, dass Sie das einmal gehört haben. Parathormon, Vitamin D und körperliche Belastung, hier unten geht es weiter, sind weitere wesentliche Faktoren für ein gesundes Skelett und ein lebendiges Knochengewebe. Therapeutisch werden heute auch schon Antikörper gegen RankL, Denosumab und synthetisches OPG eingesetzt. Intensiv erforscht wird zurzeit die Regierung des ZNS, hypothalamisch-hypophysäre Hormone beeinflussen Osteoklasten wie Osteoblasten. Es gibt eine besonders nachts wirksame adrenerge Steuerung des Zellzyklus. Ein zentraler Leptinregelkreis beeinflusst die Stammzellentwicklung. Also Sie merken, da ist unheimlich viel los. Es ist einfach nicht nur Knochengewebe, sondern es ist viel los. Das Nervensystem beeinflusst die Bildung des Knochengewebes, natürlich unsere Bewegung selbstverständlich. Also aber auch so Sachen wie Hormone spielen eine Rolle und wie das genau funktioniert, hier zum Beispiel eine Arbeit, wenn Sie wollen, können Sie mal versuchen, eine Originalarbeit zu lesen, das wird zurzeit erforscht, es ist also alles gar nicht so einfach, aber wir fangen schon an, das richtig zu therapieren und in Ihrer Lebenszeit wird das sicher noch weiter ausgeführt, also nicht einfach nur Calcium und Vitamin D, das reicht nicht, sondern muss sicher viel mehr machen, um der Osteoporose entgegenzuarbeiten. Gehen wir wieder ein Stück auf normales Gelände. Also nicht missverstehen, das, was Sie gerade gehört haben, steht in keinem Lehrbuch. Das wird Ihnen sicher niemand als Prüfungsfrage vorlegen. Das ist eine Frage. Genau, also das Östrogen fördert die Bildung der Osteoblasten. Und jetzt fehlt ab dem 50. Lebensjahr, sagen wir mal, bei den Frauen das Östrogen. Und durch einen Zwischenschritt, durch einen Immunzwischenschritt, wird verrückterweise die Bildung der Osteoblasten nicht weiter vorangetrieben. Es kommt zu einem Stopp der Osteoblastenbildung, also wird kein neues Knochengewebe gebildet. Es überwiegt der Abbau, es werden immer mehr Osteoklasten gebildet und dadurch entsteht die Osteoporose. Ist die Frage beantwortet? Okay. Also, Sie dürfen alles fragen, Sie müssen sich nicht genieren, Sie dürfen mich jederzeit unterbrechen und keine Panik. Also dieses hier ist kein Prüfungsstoff. Das müssen Sie überhaupt nicht behalten, aber ich finde schon, dass Sie auch mal mehr wissen dürfen, als was in Lehrbüchern steht. Jetzt kommt wieder ganz normales Lehrbuchwissen. Das ist wieder total harmlos und übersichtlich und das geht so. Knorpelgewebe, Baumaterial Knorpelgewebe. Sie sehen hier, es gibt drei Arten Knorpelgewebe, hyaliner Knorpel, elastischer Knorpel, Faserknorpel. Ich lese mal vor. Knorpelgewebe ist vergleichsweise träge. Es wird nur von außen ernährt. Bis auf die Ausnahme Gelenkknorpel geschieht dies durch die Knorpelhaut, das Perichondrium. Hier sind Blutgefäße und Ersatzzellen. Faserknorpel ist überall da, wo starke mechanische Kräfte wirken. Zum Beispiel in den Bandscheiben und den Meniszi, ne? CI, wie Z gesprochen. Elastischer Knorpel ist nur in der Ohrmuschel und im Kehlkopf zu finden. Hyaliner Knorpel, der Rest des embryonalen Skeletts, ist der häufigste Knorpel im Körper. Und wenn Sie im Lehrbuch irgendwie von Knorpel lesen und da steht nichts Besonderes dabei, dann ist das Hyaliner Knorpel. Hyaliner Knorpel hat Fasern, die sind elastisch, hat Fasern, die sind zugfest, ist so mäßig zugfest, aber eben an der Nase, wenn Sie da ein schweres Gewicht anhängen oder so, dann kann die Nasenspitze abreißen. Beim Ohrknorpel ist das nicht so, der Ohrknorpel ist sehr elastisch und wenn Sie die ganze Nacht drauf liegen, morgen plops, steht es wieder alles richtig. Also da ist der Ohrknorpel ist elastischer Knorpel und der Faserknorpel, der Bandscheibe zum Beispiel, der Faserknorpel, der ist so belastbar, dass Sie da 700, 800 Kilo dran hängen können, ohne dass das reißt. Also sehr, sehr belastbar Faserknorpel, weil das voller kollagener, zugfester Fasern ist. Haben Sie Fragen im Moment? Bitte schön. Also, Ihr Kollege fragt, wie ist denn das eigentlich? Ich mache mal eine Geschichte daraus. Ne? Da ist jemand, ein älterer Mensch, der geht zu seinem Hausarzt oder zu seinem Orthopäden, hat starken Beschwerden, im Röntgenbild sieht es katastrophal aus, das Knie. Der Orthopäde hat eigentlich auch nicht mehr so viele Möglichkeiten, hat schon mal Cortison ins Gelenk gespritzt und jetzt sind die Schmerzen wieder da. Und da der Patient so klagt und jammert, sagt er, okay, ich spritze mal jetzt Kollagen ins Gelenk. Ne, Kollagen ist ja ein wichtiges Molekül, ein wichtiges Eiweiß. Das brauchen wir, um Knochen zu bauen, um Fasern zu bauen. Das brauchen wir ständig im Körper. Das häufigste Eiweiß auf diesem Planeten ist Kollagen. Also spritzt der Kollagen ins Gelenk. Und siehe da, ne, der hat einen weißen Kittel und es wird sterilisiert und Assistenz und papapa und so und ein bisschen betäubt und dann das Gelenk reingespritzt und so und der Patient geht nach Hause und oh Mensch, jetzt geht's viel besser und super. Ne, ein bisschen Schmerzen noch, aber es ist fast weg. Also manchmal, ärztliche Handlungen sind manchmal auch so, weil man irgendwie gar nicht weiterkommt, dass dann der Arzt, die Ärztin sagt, okay, ich muss jetzt irgendwas machen. Im Lateinischen heißt das ut aliquid fiat. Dass irgendwas geschehe, dass irgendwas jetzt gemacht wird, weil das kann man nicht so hinnehmen. Der Patient leidet, eigentlich kann ich gar nichts mehr machen. Eigentlich müsste ich ehrlicherweise sagen, gehen Sie nach Hause, ich kann nichts machen. Aber das tut mir leid, außerdem habe ich ein Medikament, das ist zugelassen, das ist steril, okay, das ist Schwein und so, also koscher ist es nicht, aber es ist irgendwie, es ist rein, sauber und so weiter, sterilisiert. Das kann ich da ins Gelenk spritzen, es macht nichts Schlimmes. Und vielleicht Placebo, ich mag helfen, ich mag es gern. Vielleicht ist es ein Placebo, vielleicht hilft es dem Patienten. Und wenn ich das schön verkaufe, weißen Kittel, frischen Kittel und ein bisschen martialisch auftrete, dann hilft das nochmal besser. Interessanterweise, manchmal hilft ein Placebo auch, wenn man nicht dran glaubt. Es gibt übrigens auch das Gegenteil, Nocebo. Wenn Sie jemandem einreden, dass das, was gemacht wird, ganz schlimm ist und zum Tode führt, kann es wirklich sein, dass die Menschen eingehen und sterben. Das geht. Also deswegen, wenn Sie mit dem Patienten Kontakt haben, denken Sie dran, wirken Sie selber wie ein Placebo. Machen Sie sich nett, waschen Sie sich nicht zu viel, Sie dürfen ein bisschen Körpergeruch haben, seien Sie nett zu den Leuten, seien Sie empathisch, alles mit Grenze natürlich, Sie haben Kittel an, Sie sind Profi, aber seien Sie positiv, geben Sie Hoffnung, das hilft. Wenn Sie sagen, ja, hat keinen Zweck, ne, gegen das Bett treten und sagen, ja, Oma, hier, das wird nichts mehr und so, dann wird das auch nichts mehr. Also das heißt, genau das Gleiche wie die Ärzte können Sie auch machen. Manchmal muss man das machen, damit man dran glaubt, das kennen Sie aus Ihrer Kinderzeit, Sie haben sich gestoßen, Mama hat an der Stelle geblasen, hat Heile, Heile gesagt und schon war es gut. Und das funktioniert, es funktioniert. Es ist ein bisschen wie Zauberei, aber es klappt. Es gibt auch Forschung dazu, es ist also jetzt nicht wirklich Mystik oder so. Sie haben noch eine Frage. Okay, Ihr Kollege fragt, ob man durch präventiven Einnahme oder Spritzen vielleicht sogar von Kollagen dem Knorpelabbau entgegenwirken könnte. Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich davon dringend abraten, und zwar aus zwei Gründen. Also solange Sie das Kollagen per Os nehmen, durch den Mund, ist das nicht so schlimm. Das wird so verstoffwechselt, wie wenn Sie ein Steak essen. Und wenn Sie gerne Schwein essen, dann essen Sie das eben mal in flüssiger Form, in das teure Döschen, wo Kollagen draufsteht, oder eben normales Nackensteak oder so, geht auch. Wenn Sie vegetarisch sind oder aus religiösen Gründen das vermeiden, haben Sie natürlich ein Problem, aber alles das ist nicht wirklich gefährlich für den Körper. Gefährlich für den Körper kann es werden, wenn Sie durch diese Injektion Bakterien ins Gelenk verschleppen oder wenn die Kühlkette, wenn das aufgetaut war, wenn die Kühlkette oder wenn es gelöst war und gekühlt wurde, unterbrochen war, dann können Sie schweren Schaden damit anrichten. Eigentlich kann unser Körper Kollagene selber bilden und baut sich Knorpelgewebe ab, dann liegt es erstens an der Fehlbelastung, das ist meistens der Fall. Wir haben also häufig heute Sportarten, die für einen Affenkörper überhaupt gar nichts sind. Zweitens, weil sie untrainiert sind, kommt es zu Spitzenbelastung auf den Knochen oder Gelenken, die den Knorpel zerstören. Also das Beste wäre für unseren Affenkörper, wir würden eine Hälfte des Weges schwimmend zur Arbeit gehen und den Rest an den Bäumen entlang hangeln. Das wäre super. Dann würde unser Skelett sagen, super, so will ich's. Aber das tun wir nicht. Wir sitzen den ganzen Tag rum und dann irgendwie eine Woche im Jahr rasen wir wie Vollidioten mit 120 Sachen den Berg runter in einer extremen Belastung für die Knie. Auf einer winzigen Fläche unglaubliche Drücke. Kein Wunder, dass da der Knorpel Schaden nimmt. Also, was kann man gegen Knorpelabbau tun? Es gibt dann so Ernährungsleute, die glauben an die Wunderwirkung der Ernährung und sagen, alles, was Entzündungen fördert, in der Ernährung vermeiden. Das kann man machen, aber ob da das auch wirklich alles erforscht ist, was die behaupten, ich wage es zu bezweifeln. Aber auch da ist es so, wenn man sich gesund ernährt, dann macht man ja was. Nichts ist schlimmer, als wenn man eine Krankheit hat, die keinen Namen hat und wo man nichts machen kann. Und deswegen, wenn Sie sich gesund ernähren, dann tun Sie etwas für Ihren Körper. Wenn Sie mit Maßen Sport machen, also mit Maßen, ne? Also jetzt nicht ständig Skifahren oder Snowboard fahren, das ist nicht gut. Beziehungsweise Quatsch rum. Wenn Sie es ständig machen würden, wäre es super. Aber wenn Sie sonst nicht trainieren, einmal in der Woche wie ein Idiot, das ist nicht gut. Also ständig Sport ist gut. Ständig gut essen ist sicher gut. Ins Gelenk Sachen reinspritzen würde ich nicht. Das ist mir ein zu hohes Infektionsrisiko. Und das teure Kollagen, die Schlachtabfälle kaufen, da esse ich doch lieber ein ordentliches Steak. Habe ich doch mehr von. Also wenn Sie Ihrem Körper was Gutes tun wollen, ernähren sich gesund. Und da heißt es auch eben, wenn Sie nicht vegan sind, ordentlich Fleisch mit glibberigem Bindegewebe dabei, mit schön Fett. Es muss halt alles in Maßen sein. Also nicht ständig und unglaublich viel. Die Frage ist nicht zufriedenstellend beantwortet, das weiß ich sehr wohl, aber anders kann ich es nicht. Tut mir leid. Gut, jetzt ist die Zeit eigentlich um. Wir blättern einmal ganz kurz, was wir uns nicht anschauen. Wir könnten noch über die motorischen Bahnen sprechen. Es gibt die Pyramidenbahn, die brauchen wir Menschen, die ist essentiell. Und dann andere Tiere, so haben wir auch noch, wie die anderen Tiere, die extrapyramidale Bahn. Wenn die jetzt allein gelassen ist, weil die Pyramidenbahn kaputt ist, dann gibt es Krämpfe und Spasmen. Und das ist ganz übel. Wir können das hier nochmal zeichnen und können so erklären, wie es da zu diesen Lähmungen kommt. Aber dafür ist später noch Gelegenheit, das ist nur ein Vorgriff gewesen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, ich wünsche Ihnen eine gute Woche und wir sehen uns, glaube ich, erst Anfang Mai wieder. Ade, alles Gute.